Are you ready?
Immer.
Du klapperst gar nicht mehr. Liebe Hörer Doppelpunkt innen, herzlich willkommen zur neuesten Folge von Experience Tirol, der Podcast. In gewohnter Art und Weise begrüßen euch der Mann, der zwar Südtirol liebt, aber ganz sicher kein Bumser ist, der wunderbare
Peter.
Und mein Name ist Felix. Wir zwei sind die zwei, die sich alle zwei Wochen gegenseitig eine Geschichte aus, von oder über Tirol erzählen. Immer so, dass nur der Erzählende weiß, worum es geht und damit alle anderen überrascht. Wir sind auch die zwei, die einen Podcast dreigeteilt haben. Eingangs wird etwas gelästert, wir nennen es Einplänkeln. Dann kommt der Hauptteil, die Geschichte und hinten raus gibt es ein Ausplänkeln. Stimmt das?
Das ist so.
Geht's dir gut?
Mir geht's immer gut. Bin schon froh, dass du mich heute nicht wegen einem Polunder angeredet hast.
Na, das war vor zwei Wochen.
Eben.
Genau, so. Und bei uns ist es auch so, dass immer der, der die Geschichte erzählt, eingangs eine Frage stellen darf, dem Gegenüber, damit man ins Sprechen kommt. Lieber Peter, heute habe ich die Ehre, dir eine Frage zu stellen. Die ist relativ persönlich.
Oha.
Relativ privat. Ich hoffe, du kannst sie trotzdem beantworten.
Das weiß ich nicht. Schauen wir mal.
Und zwar waren wir beiden letzte Woche ja bei der Vollversammlung des Tourismusverbandes Innsbruck, genannt mittlerweile Region Innsbruck. Da waren wir ja.
Ist so, ja. Das darfst du noch gar nicht sagen, oder? Das wird ja erst im April veröffentlicht.
Ups. Und nein, nur das Logo. Der ja, Name ist schon lang. Und da waren wir beide eben und es wurde auch ein Bild von uns beiden gemacht. Du hast mir dieses Foto geschickt und hast dann dazu geschrieben, wir seien zu blatt worden. Jetzt meine Frage, siehst du das noch immer so und was tun wir dagegen?
Das Problem bei dem Foto ist, wie so oft bei Fotos, dass wir uns mit den falschen Leuten umgeben haben. Nämlich mit zwei hübschen, schlanken Damen und da wirkt man automatisch blatt.
Das heißt, wir sind es objektiv gar nicht, sondern nur im relativ gesehen.
Absolut. Ich meine, relativ ist bei uns auch die Größe.
Dann brauchen wir nichts tun.
Deswegen müssen wir schon was tun.
Ich habe mir sofort Laufschuhe gekauft, mich zum Fußball gemeldet.
So dramatisch wird es nicht sein, aber wir müssen, keine Ahnung, 5 Kilo müssen schon runter.
Bis?
Dann stimmen die Proportionen wieder halbwegs.
Bis wann? Man steht die Zuhörer Doppelpunkt innen, die wollen ja mitfiebern. Schaffen wir es nicht? Bis wann?
Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht aus. Was kommt man denn? Ein Kilo im Monat?
Jetzt kommt ja Weihnachten, das heißt, jetzt gehen mal 2 rauf, dann musst du 7 runter. Ich sage mal, realistisch, April, Mai.
Juni.
2027. Na okay, sagen wir Sommer 26 haben wir beide 5 Kilo von heute herunter.
Ja.
Also jeder.
Ja.
Passt.
Ist gut. Und wer hilft uns da?
Wir uns selber.
Wir helfen uns selbst. Gut.
Selbstwirksamkeit heißt das Zauberwort, ja, Kollege.
Du interessiert das jemanden?
Ja, sehr. Es ist ja erwiesenermaßen so, dass Menschen Podcast hören, weil er inhaltlich wertvoll ist, aber auch wegen den Hosts. Die wollen einfach wissen, wie es uns im Leben geht. Cholesterinwerte, alles drum und dran. Genau.
Okay.
Zweite Frage. Ja. In den letzten Wochen war ja viel los.
Wieder, ja.
Was war so los und was hat Snoopy damit zu tun?
Ah, interessante Frage. Ja, viel war los. Also bei mir, ich war interessanterweise schon auf 2 Adventkonzerten. Und
cool.
Das, obwohl er eigentlich noch gar nicht richtig angefangen hat.
Oh, das Wochenende, oder?
Stimmt, ja. Stimmt. Und bei einem hat der Ludwig Donner auch gelesen. War sehr nett. Hat mir gut gefallen.
Tolle Stimme.
Absolut Weltklasse Stimme. Wobei er so in einem Zillertaler Dialekt war, dass ich mir manchmal echt haut und hum. Aber auf der anderen Seite war es einmal nicht so glatt gebügelt. Und das hat mir schon total getaugt. Also insofern war ich schon adventmäßig sehr fleißig unterwegs.
Und das zweite Konzert?
Das zweite war in der Marienkirche in Wattens. Das war sozusagen das Jahreskonzert von der Musikschule.
Mhm.
Und das war riesig, war mit Orchester und allem, also Chöre, alles war da. Ist aufgeboten worden. Ich schätze jetzt, das waren an die 70 Personen. Also sehr beeindruckend.
Schön.
Ja, war schön. Das war letzten Sonntag. Also insofern war das alles nett und ich bin schon richtig vorbereitet für die nächsten Wochen, die da kommen. Aber um zurückzukommen auf den Snoopy, weil das ist ja dein Link sozusagen nochmal zur Vollversammlung vom Innsbruck Tourismus. Es hat da einen Vortrag gegeben. Hilf mir mit dem Vortrag in Mittagkassen.
Ja.
Ja, genau.
Nein, der hat Busch geheißen, Volker Busch, ja. Dr. Volker Busch.
Danke. Dr. Volker Busch, den ich nicht gekannt habe, hat einen sehr amüsanten, ist er Psychiater oder Psychologe? Ich weiß es nicht genau.
Psychiater.
Er ist Psychiater und hat eine halbe Stunde einen Vortrag gehalten, eben über, wie soll ich sagen, die Einstellungen zur gegenwärtigen Weltlage.
So quasi schaffen wir es in Zeiten wie diesen noch einen positiven Gedanken zu generieren.
Genau, und er hat das total gut gemacht, finde ich. Er hat ein paar so Handlungsanweisungen mitgeben oder, soll man sagen, ein paar so Inputs geben, wo ganz wichtig ist, dass man eben, dass der Mensch einen Ausblick braucht, dass er sozusagen sowas wie ein Ziel braucht, wo er sich hinarbeiten muss, dass er das Ganze auch mit Freude machen kann und hat dazu unterschiedliche Bilder verwendet und das hat mir gut getaugt, weil er das zum Beispiel auch anhand der Peanuts gemacht hat, wo er erklärt hat, dass ja jede einzelne von diesen Peanuts-Figuren eine gewisse Störung hat, was ich nicht gewusst habe und der einzig normale da drinnen eben der Snoopy ist und das in Form von einem Hund der Menschheit vorzuhalten als Spiegel war total lustig und für mich ganz was Neues, also insofern sehr gut.
Und das bereits in den 50er, 60er Jahren, oder? Und das ist schon krass, weil er hat erkannt, dass Wohlstandsgesellschaften dann plötzlich, wenn es ihnen gut geht, kommen so Neurosen auf, Ängste vor der Zukunft, habe ich irgendwann weniger. Und in diesen Zeiten kommen diese Krankheitsbilder daher und man sollte etwas mehr wie Snoopy sein, eben das Leben leicht nehmen und wenn es einmal nicht geht, dann halt
aber
trotzdem lachen oder singen.
Ja, und der dritte wichtige, neben eben dem Fenster und dass es lustig ist, ist, kontinuierlich es zu tun.
Kleine Steps.
Aber immer das tun. Es muss jetzt nicht der weltbewegende Fortschritt sein, aber dass man sich selber in Bewegung haltet, das ist entscheidend. Und ich glaube, mit diesen drei Sachen.
Das Zauberwort darin ist Selbstwirksamkeit. Wenn wir das Gefühl haben, wir können was tun, wenn es nur wenig ist, geht es uns psychisch schon besser. Deswegen tun wir ja alle zwei Wochen was und zwar eine Geschichte erzählen.
Ja, da bin ich gespannt. Das war jetzt schon eine super Überleitung, weil heute haben wir so viel geredet, wie selten. Insofern bin ich schon gespannt, was von dir jetzt kommt.
Ich auch. So, für all diejenigen, die bis hierher gehört haben, bitte unbedingt den Podcast bewerten. Auf allen Kanälen kann man das, glaube ich, so mit Sternen. Je mehr Sterne, desto besser für uns, weil es freut uns persönlich und wir werden dann mehr sichtbar und mehr gehört. Genau. Und schreiten wir jetzt zur heutigen Hauptgeschichte. Lieber Peter, wie so oft habe ich letzte Woche begonnen, mein Thema intensiv vorzubereiten, um es dann vorgestern über den Haufen zu schmeißen und ein neues zu wählen. Und ich bin total happy, dass ich das gemacht habe, weil mein Thema hervorragend zu deinen letzten Tagen passt.
Okay.
Ja.
Bin ich gespannt.
Ich auch. Willkommen, lieber Peter, zur heutigen Folge, die uns ganz, ganz tief in die europäische Musikgeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts führen wird. Wir machen das Ganze natürlich nicht musikwissenschaftlich oder musikhistorisch. Wir machen das ein bisschen mit der Tirol-Brille, weil wie so oft sind wir auf der Suche nach dem, was macht denn dieses Tiroler, Doppelpunkt Tirolerin sein, denn eigentlich aus? Was braucht es denn dafür? Und deswegen schauen wir bei allen Geschichten, die wir erzählen, darauf, was können wir davon für unser Leben so mitnehmen. Heute werden wir sehr klassisch starten und zwar mit einem historischen Kontext. Das ist vielleicht ein bisschen fad, aber so zur Wiederholung nicht so schlecht. Wie so oft in der Geschichte gibt es ja verschiedene Epochen, so auch in der Kunst, also sei es die Malerei, sei es die Literatur oder auch die Musik. Ganz, ganz grob, es gibt sowas wie das Mittelalter, so 13., 14. Jahrhundert. Es gibt sowas wie die Renaissance, da wo wir auf die Antike zurückblicken. Es gibt den Barock, der sehr opulent, goldig ist. Es gibt die Klassik, die sehr höfisch ist. Dann kommt es zur Romantik. Das ist da, wo der Mensch sich ein bisschen in die Natur verlieben beginnt. Und dann kommt alles Neue. Neue Musik, Moderne, Postmoderne. Vom Impressionismus, Expressionismus, atonale Musik und so weiter und so fort. Das ist so der Kontext, wo wir uns bewegen. Wir bleiben heute ganz, ganz strikt bei der klassischen Musik. Ich glaube, wenn ich von klassischer Musik spreche, dann werden viele Menschen irgendein Bild im Kopf haben. Wenn man sich die Definition durchliest, so könnte man so beschreiben: Es gibt quasi drei Protagonisten in der klassischen Musik. Den Komponisten, dem wird das ganze Schöpferische zugetragen. Das ist der, der das Werk quasi erstellt. Dann gibt es dazu den vergleichsweise eher handwerklich begabten Musiker. Also der führt quasi dieses Werk aus. Und dann gibt es den gesitteten Zuhörer. So, die drei zusammen sind klassische Musik. Jemand schreibt ein Stück, der andere spielt, der andere hört zu. Die Epochen, wo wir uns heute bewegen, wir sind irgendwo, wir pendeln zwischen der Klassik und der Romantik. Kurz zur Erinnerung, die Klassik, die ist so etwas, also im frühen 18. Jahrhundert, so 1720 bis ins frühe 19. Jahrhundert. Wenn man von Klassik spricht, oft von der Wiener Klassik, sprich große Namen wie Josef Haydn, Mozart, Beethoven und so weiter und so fort. Und die Klassik, die schwappt dann irgendwann über zur Romantik. Die Romantik geht so ab 1820 los und geht so rund bis 1910. Da geht es dann eher um sehr viel subjektive Wahrnehmung, um Gefühle, um Sehnsüchte, Naturverbundenheit und auch immer ein bisschen so die dramatischen Kontraste im Leben, Leben und Tod und so weiter und so fort. Die Namen sind dort nicht viel weniger bekannt. Franz Schubert, Niccolo Paganini, Frédéric Chopin, Edvard Grieg, Franz Liszt, Mendelssohn Bartholdy, Mussorgsky, Rimsky-Korsakow und. Ich könnte, glaube ich, jetzt noch stundenlang Namen aufzählen. Alles ganz, ganz große Namen, die den meisten Menschen was sagen dürften. Ich war gerade eine Woche in Wien und da sind diese ganzen Namen omnipräsent. Man liest überall hier Mozart-Konzert, hier Schubert-Konzert, hier Haydn-Konzert. Und ich habe mich dann gefragt, keiner von denen kommt aus Tirol, zumindest weiß ich es nicht. Gibt es eigentlich Tiroler Komponisten, die zur damaligen Zeit ähnlich viel erreicht haben, aber die wir heute in der breiten Masse nicht mehr so kennen? Hab dann zu recherchieren begonnen, wollte Komponisten, Doppelpunkt und Komponistinnen finden, habe allerdings, ich darf es gleich vorwegnehmen, leider nur Komponisten gefunden, die in diese Kategorie passen, die ich gesucht habe. Das ist etwas schade. Und das ist die heutige Geschichte. Wir werden heute fünf herausragenden Tiroler Komponisten folgen, auf ihrem Weg von Tirol aus in die Welt. Wir werden eine Geschichte hören über Auswanderung, über Erfolg, aber auch über Scheitern. Wir werden von Heimatliebe hören und aber auch von der Notwendigkeit, die Heimat zu verlassen, um wirklich zu Ruhm und Ehre zu kommen. Wir werden von Sterzing und Zams aus in die Salons von Wien reisen, ans Konservatorium in Paris oder an die Opernhäuser von New York. Passt soweit für dich?
Total lässig. Freue mich.
Ja. Ja. Ich bin gespannt, ob ich mit allen Namen zurechtkomme. Es sind doch der vielen. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, nicht einen Menschen herauszuheben, sondern ein paar unterschiedliche Schicksale zu zeigen, weil ich finde, dass der gemeinsame Nenner da das Spannende ist. Ich möchte starten mit einem Mann, der ist in Tirol geboren und er wird dann später in einer der damaligen Musikzentren der Welt zu großem Ruhm kommen. Die Rede ist von einem Mann, der 1778 in Sterzing zur Welt gekommen ist. Er hat den wunderbaren Namen Johann Baptist Peter Josef Gensbacher. Der kommt, wie erwähnt, 1778 südlich des Brenners zur Welt. Sein Vater hat den gleichen Namen. Der war Chorregent und Schulmeister in Sterzing. Die Mutter, Elisabeth, die stammt aus einer Weberfamilie und sorgt aber als Hausfrau für die sechsköpfige Familie. Der Vater erkennt sehr, sehr früh, dass der Bub musikalisch echt gut veranlagt ist und schickt ihn bereits als Achtjährigen nach Innsbruck raus, und zwar an den Dom St. Jakob, und zwar als Sängerknabe. Dort bekommt er super Unterricht, sehr umfangreich, von Musiktheorie über Generalbass, und auch Klavierunterricht erhält er, und zwar bei dem gewissen Josef Alois Holzmann. Der war damals ein sehr, sehr angesehener Musiklehrer da bei uns in Tirol. Ab 1789 geht er nach Bozen zurück und besucht dort das Gymnasium und bekommt weiterhin Unterricht im Orgel- und Cellospiel. Danach lässt er es kurz mit der Musik, wahrscheinlich weil er doch irgendwann einen bürgerlichen Beruf braucht. Und er geht dann von 1795 bis 1801 nach Innsbruck und studiert hier Jura. Jetzt sind wir genau um 1800. Erinnern wir uns, 1809 und so weiter, Koalitionskriege, 1797 gibt es den ersten, und der Gensbacher scheint wohl nicht nur guter Jurist zu sein und nicht nur musikalisch, sondern er ist auch irgendwie heimatverliebt, stolz und wehrhaft, er meldet sich zur Landesverteidigung. Das heißt, da merkt man schon, da geht es auch ein bisschen neben der Musik hin zum Militär. Er schließt dann zum Glück die Studien ab und entschließt sich dann, nach Wien zu gehen. Und das war ein sehr kluger Entschluss, denn er bekommt dort Unterricht von einem gewissen Abbe Vogler. Wie man Abbe ausspricht, weiß ich nicht. Jedenfalls wird der sein Lehrer und nicht nur das, der wird ganz, ganz ein wichtiger Förderer von ihm. Wichtiger Name, bitte Abbe Vogler unbedingt merken, denn der holt ihn einerseits nach Wien, andererseits stellt er ihm ein Adelsgeschlecht vor, die Familie Firmian. Firmian, sie ist ein Tiroler Adelsgeschlecht, die mehrere Bischöfe herausgebracht, haben wohl viel Geld und viel Einfluss und die werden ganz, ganz ein wichtiger Förderer von unserem jungen Komponisten. Der ist also in Wien, bekommt dort tolle Ausbildungen, unter anderem beim Johann Georg Albrechtsberger. Warum erwähne ich den? Der ist damals Domkapellmeister beim Stephansdom. Also der wird später nochmal wichtig werden. In der Zeit, der ist frisch in Wien, unser junger Komponist, ist er sehr, sehr kreativ, sehr, sehr umtriebig. Es entstehen sehr, sehr viele Kompositionen. Aufgrund der Vermittlung seines Lehrers darf er unter anderem eine Messe für den Fürsten Esterhazy schreiben und auch mehrere Werke für eben diese Familie Firmian. In Wien lernt er die ganze Creme de la Creme der Komponisten kennen. Josef Haydn, Salieri, Johann Nepomuk Hummel, alles Bekannte von unserem Tiroler Komponisten. 1810 geht er kurz nach Deutschland, nach Darmstadt und bekommt dort wieder beim Vogler Unterricht gemeinsam mit Karl Maria von Weber und Giacomo Meyerbeer. Also der ist wirklich mit der Creme de la Creme der damaligen Zeit gut befreundet. Allerdings, die Kriegswirren lassen es nicht so ganz zu, dass er sich auf das konzentrieren kann. Er geht dann zurück über Böhmen nach Österreich und schließt sich dann 1813 in Klagenfurt einer Tiroler Kompanie an für den Freiheitskampf und bekommt dann 1813 auch als Hauptmann die Leitung für 170 Soldaten über, und zwar in Lienz, und dort kämpft er dann auch. Nachdem diese ganzen Freiheitskämpfe dann getan sind, lösen sich diese freiwilligen Kompanien auf und ihn zieht es zuerst nach Trient, später wieder nach Innsbruck. Das heißt, er wird jetzt eine Zeit in Tirol verbringen, würde hier auch gerne bleiben, aber so richtig findet er keine Anstellung. Er will Sicherheit, er will eine fixe Anstellung, die findet er nicht. Er bekommt zwar vom Kaiser Auszeichnungen für die militärischen Ehrungen und so weiter, aber so richtige Anstellung gibt es nicht. Und deswegen zieht sie ihn dann wieder nach Wien zurück, wo er Ludwig van Beethoven und Constanze Mozart kennenlernt. Zeitgleich ist er auch in Innsbruck an der Gründung des Musikvereins sehr engagiert, mit dabei, aber eben, wie gesagt, in Innsbruck bleiben, das geht sich nicht aus. Erinnern wir uns an seinen zweiten Lehrer in Wien, der war ja Domkapellmeister. Und diese Stelle ist mittlerweile vakant. Und so bewirbt er sich auf diese Stelle. Und weil sein erster Lehrer ihn dahin pusht und ein gewisser Fürzerzbischof Leopold Maximilian Graf Firmian ihn supportet, bekommt er auch diese Stelle. Überglücklich, mit 47 Jahren wird er Domkapellmeister, weil er so happy ist, heiratet er gleich, und zwar die Juliane Schandl aus Dauer, alles in St. Stephan, und damit hat er natürlich einen unfassbar wichtigen Job. Damals war die Kirche noch viel, viel wahrscheinlich überlaufender als heute, noch viel einen größeren Stellenwert als heute, und er ist dort Domkapellmeister, also er ist quasi für die gesamte Musik dort zuständig. Das ist schon eine Funktion von, ja, da hat er schon Rang und Namen. Wenn man heute ins Diözesanarchiv gehen würde, dann könnte man nachlesen, dass der Gensbacher richtig fleißig und gewissenhaft war. Der hat weit mehr komponiert, als er müsste. Er hat weit mehr gearbeitet, als er müsste, und er hat sich sogar dafür eingesetzt, dass die Musiker eine höhere Besoldung bekommen. Da ist er kläglich gescheitert. Die Kirchenmeisterämter haben ihm ganz klar gesagt, du, finanziell, die Kassen sind leer und der Turm wird neu gebaut, wir haben kein Geld für einen Musiker. Er verstirbt dann 1844 in Wien. Zum Glück hat er zwei Kinder, die Antonia und den Josef. Die Antonia ist deswegen ganz wichtig, denn sie vermacht einen Großteil des Nachlasses von ihrem Vater, dem Innsbrucker Ferdinandeum. Das heißt, die ganzen Unterlagen sind bis heute erhalten, ganz, ganz wichtig. Sein Sohn, der Josef Gensbacher, sie waren offenbar sehr kreativ bei der Namensgebung, ist halt auch Jurist und später dann Musiker, unter anderem ein sehr gefragter Gesangspädagoge in Wien, und der ist so beliebt, dass der Johannes Brahms für ihn eine Cellosonate schreibt. Das heißt, auch hier wieder Verbindung zwischen großen Musikernamen und unseren Tiroler Musikern. Der Gensbacher bekommt ein Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof und relativ viele Gassen und Straßen sind auch ihm benannt, in Wien, aber auch in Innsbruck. In Sacken gibt es ja die Gensbacher Straße. Wenn man sein Werk anschaut, er hat viele hunderte Stücke geschrieben, Messen, Requiem, Vespern, Litaneien, Kammermusik und auch Lieder. Das heißt, er hat sehr viel geistliche Musik geschrieben, aber auch Weltmusik. Aber der Mann ist sicher eher der konservative Domkapellmeister in Wien. Unsere erste Figur, ich glaube, man kann schon sagen, das ist jemand, der in der damaligen Zeit sehr wirksam war und sehr prägend war. Er hat nicht nur viel geschrieben, er hat auch Schüler unterrichtet. Unter anderem einen Josef Netzer, unsere zweite heutige Figur. Da wird es etwas kürzer. Der Josef Netzer, der wird 1808 in Zams geboren. Auch er kommt aus einer sehr musikalischen Familie und die Eltern schicken ihn nach Innsbruck aufs Gymnasium, wo er maturiert und dann zieht sie ihn sofort nach Wien. Also auch da merkt man, wenn du musikalisch was machen willst, dann musst du raus aus Tirol, eben in die Zentren. Und er wird dort Schüler von unserem soeben gehörten Domkapellmeister Gensbacher und darf dort lernen. Den Netzer müssen wir uns vorstellen wie einen richtig gewieften Mann. Der ist ein super Netzwerker, sehr sympathisch und der versteht es recht gut, sich in dieser sehr, oft sagt man ja das Wiener Parkett, das ist sehr rutschig, sich in dieser Gesellschaft gut zurechtzufinden. So lernt er 1828 einen gewissen Franz Schubert sehr gut kennen. Schubert stirbt zwar noch im selben Jahr, aber durch dieses Kennenlernen, weil er Schubert begeistert vom jungen Tiroler ist, kommt er in diesen Schubert-Kreis. Sprich, er ist wirklich gesellschaftlich sehr gut dann anerkannt und hat einfach in höchsten Kreisen Verbindungen. Schubert war wirklich von ihm begeistert. Er hat die Lieder vom jungen Tiroler sehr gerne gehört. Sie sollen auch gemeinsam musiziert haben, unter anderem vierhändig Klavier gespielt haben. Also irgendwie hat er es geschafft, mit einem Charme die Menschen für sich zu gewinnen. Man kann also sagen, er war in Wien nicht nur Gast, er war wirklich mitten in diesem pulsierenden Wiener Frühromantikzentrum mittendrin. Also er hat ein Talent für Musik, sich selbst zu organisieren, für Netzwerk und er hat aber auch ein Verständnis für die Bühne. 1841 schreibt er eine Oper, die hört auf den Namen Mara und damit hat er richtig seinen großen Durchbruch, denn die wird aufgeführt am Hofoperntheater. Was ist das heute? Genau, die Wiener Staatsoper. Und gespielt wird vom Hofopernorchester, wer ist das heute? Richtig, die Wiener Philharmoniker. Also ich glaube, viel mehr geht zur damaligen Zeit gar nicht. Das heißt, am größten Haus mit den größten Musikern wird seine Oper aufgeführt. Das führt dazu, dass ein gewisser Kanzler Fürst Metternich unseren Netzer auf Deutschlandreise schickt. Mit der Absicht, dass diese Oper auch in Deutschland bekannt wird und im besten Fall auch gespielt wird. Und das gelingt. Er reist zuerst nach Prag, dann nach Dresden und Leipzig, wo er Felix Mendelssohn-Bartholdy kennenlernt, dann nach Berlin, wo er Giacomo Meyerbeer kennenlernt und überall dort, in Prag, in Berlin, in Hamburg, in Hannover, in Braunschweig, in Kassel, überall wird die Oper aufgeführt, wird ein richtig großer Erfolg. Am Ende gönnt er sich dann einen relativ ruhigen Lebensabend, er geht nach Graz, wird dort Kapellmeister des Steiermärkischen Musikvereins und leitet recht einen guten Job. Also der erste war so ein bisschen konservativerer Kirchenmusiker, der zweite super Netzwerker, der alle kannte und wirklich auch international, zumindest im deutschsprachigen Raum, wirklich viel Erfolg hatte. Jetzt haben wir schon zwei Tiroler in Wien, jetzt kommt der dritte Tiroler in Wien. Und das ist ein Name, den sicher nicht allzu viele kennen und das ist sehr, sehr schade. Das ist nämlich so das gescheiterte Genie. Ein gewisser Johann Rufinaccia. Da ist die Literatur recht lustig. Man weiß zwar, er ist 1812 geboren, das wissen anscheinend alle, aber sie streiten wo? Entweder in Zirl oder in Mols in Südtirol. Hm. So, wurscht. Jedenfalls ist er geboren und seine musikalische Prägung kriegt er in Innsbruck. Und dann zieht auch er nach Wien, wo er ein Leben lang bleibt. Und da ist jetzt dieser tragische Kontrast zu den ersten beiden Figuren. Der Rufinaccia macht keine Karriere als Dirigent oder Opernkomponist. Er verdient vergleichsweise uncharmant sein Geld als Klavier- und Harmonielehrer. Er widmet sich ein Leben lang dieser, Zitat, reinen, monumentalen Komposition. Er schreibt 5, eigentlich 6, aber alles verschollen, Sinfonien, und zwar gewaltige Sinfonien. Er gilt als heute als wahres Genie. Also er hat Weltmusik gemacht, er ist vergleichbar mit allen Größen. Die Musikwissenschaftler sehen in ihm sogar Bindeglied zwischen Schubert und Bruckner. Also der Übergang von Schuberts Musik zu Bruckners Musik. Da ist er das große Bindeglied. Also er ist Meister der symphonischen Form. Die Musik hat Tiefe, Lyrik, Romantik und ist architektonisch perfekt gebaut. Kurzer Einschub, Symphonien, das sind diese mehrsätzigen Werke der Instrumentalmusik, meistens für großes Orchester. Diese fetten Dinger. So. Und da ist er Meister. Aber, Problem, seine Werke werden zu Lebzeiten nie aufgeführt. Jetzt kann man nur mutmaßen, woran das liegt. Wahrscheinlich hat seine Musik den Wiener Geschmack einfach nicht getroffen. Die Musik, die war für die Zeit zu schwer, viel zu ambitioniert, zu verkopft und einfach nicht kommerziell. Der wollte nicht gefallen, der wollte ganz, ganz tief in der Kunst was schaffen. Und damit war er einfach kommerziell nicht gut genug. Also er war kein Mann der Selbstvermarktung, er war kein Netzwerker. Er ist eher so das, der Typ zurückgezogenes Genie, das dann leider am Musikbetrieb gescheitert ist. Zum Glück gehören seine Noten und seine ungespielten Partituren mittlerweile ebenfalls dem Ferdinand Deum. Und so ist er über viele, viele Jahre später wiederentdeckt worden und bekommt heute in der Szene schon Ruhm und Ehre. Allerdings zu Lebzeiten war er ein toller Lehrer, aber als Komponist leider gescheitert. Einen guten Freund hatte er, einen gewissen Johannes Brahms. Also wieder mal eine tolle Verbindung zwischen Tirol und den großen Namen. Jetzt haben wir drei Leute nach Wien geschickt. Jetzt brauchen wir noch eine weitere Musikmetropole, wo Tiroler wirklich ordentlich mitgemischt haben. Der erste hört auf den wunderbaren Namen Ignaz Anton Ladurna. Wie der Name schon sagt, Ladurna, das dürfte wohl etwas Südtirolerisches sein. Das stimmt, der wird in Südtirol geboren. Sein Vater ist Lehrer und Organist in Aldein und später in Algund. Südtirolerischer geht's nimmer. Der Bub macht unten die Volksschule und bekommt beim Vater eine erste Grundausbildung. Weil er sehr gut ist, schickt die Eltern ihn nach Bayern ins Stift Benediktbeuern raus, wo er eben weiter lernen darf. Und danach dann übernimmt er vom Vater die Stelle, wo er 2 Jahre lang bleibt in Algund. Und dann gibt er die Stelle seinem Bruder wieder ab, damit er weiterziehen kann nach München. In München lebt er, erhält Musikunterricht und eine gymnasiale Ausbildung und hackelt danach dann für die Gräfin Heimhausen. Und die ist für ihn ganz, ganz wichtig, denn die Gräfin Heimhausen sagt, du mit deiner virtuosen Klavier- und Orgelspiel, du kehrst nach Frankreich. Und sie schickt ihn nach Frankreich, zuerst an ihren eigenen Hof, so Landgut, wo ihn Namen nicht aussprechen kann. Dort arbeitet er, auch danach gibt er das nach 2 Jahren wieder seinem Bruder ab und zieht weiter nach Paris. Und da wird es jetzt spannend. Er ist zuerst, ich hoffe, ich spreche es halbwegs aus, Maître de Piano et Compositeur, also er spielt Piano und komponiert Musik und das sehr, sehr erfolgreich. Und zwar schreibt er viele Klavier- und Kammermusikwerke, die auch gedruckt werden und richtig viel Anklang finden. Er macht es so gut, er gilt als totaler Klaviervirtuose. Er haut 2 Opern raus, die totale Erfolge haben und all das führt dazu, dass er den Ruf bekommt vom damaligen Pariser Konservatorium. Und damals gleich 2 Extreme, warum das besonders ist. Erstens soll er ein Besessener gewesen sein, der täglich bis zu 15 Stunden Unterricht gibt. Andererseits ist es politisch, symbolisch richtig, richtig krass. Dieses Konservatorium, das wird ja nach der Revolution gegründet. Und ersetzt dadurch diese königliche Musiktradition. Das ist quasi das erste bürgerlich-republikanische Musikinstitut. Und alle, die dort sind, Musiker wie Komponisten, werden ja quasi für die Zukunft ausgebildet. Und das von kaum Franzosen, sondern von einem Tiroler. Und dass er da hinkommt, das ist schon außergewöhnlich. Er prägt tolle französische Komponisten wie Aubert und Boilly, also richtig große Namen. Er ist auch eine Zeit lang in Napoleons Hofkapelle mit dabei, wird dann aber später leider krank und zieht sich dann aufs Land zurück. Wenn man so ein bisschen liest, wie er komponiert hat, dann muss das wirklich außergewöhnlich sein. Er ist nämlich nicht allzu traditionell, sondern eher sehr kühn, harmonisch, ist es alles schon eher frühromantisch, nicht allzu klassisch. Und manche sagen, seine Klavierwerke ähneln mitunter den Frühwerken von Beethoven. Also ein Mann, der wirklich wusste, was er tat. Kommen wir zum letzten Mann, der uns jetzt sogar über den Deich hinausbringt. Wunderbarer Name, leider Künstlername, aber ist wurscht, Silvio Lazzari. Wie der Name schon sagt, der kommt nicht aus der Reich hinaus, sondern kommt aus Bozen, da wird er geboren. Und er ist aber auch hier oben in Innsbruck am Studieren, und zwar wieder Rechtswissenschaften. Zu der Zeit von Fatih Innsbruck ungefähr war er hier oben, hat hier studiert, aber sehr früh will er sich der Musik widmen und geht dann Ende des 19. Jahrhunderts nach Paris und studiert dort am Pariser Konservatorium. Er erhält später sogar die französische Staatsbürgerschaft, deswegen könnte man streiten, ist er noch ein Tiroler Komponist oder ist er schon Franzose, aber man kann zumindest sagen, die Wurzeln sind da bei uns. Seine Musik ist ein bisschen so Spätromantik, so ein bisschen Wagner, aber auch diese französische Leichte ist mit drinnen, also wieder ganz eigene Tonalität. Und er schreibt eine Oper, die heißt La Lepreuse, die wird 1912 aufgeführt in Wien, wird ein Riesenerfolg, die Plakate verkaufen sich bis in die USA, nach New York, Chicago, das sind so wunderschöne Jugendstilplakate. Deswegen geht man davon aus, dass auch dort die Oper aufgeführt wurde, also über dem Deich. Ganz sicher weiß man das Ganze nicht. Aber man könnte sagen, zumindest optisch, ist er wahrscheinlich unser weitreichender Export, den wir hatten. Warum erzähle ich das Ganze? Erstens, weil ich wissen wollte, gibt es denn diese Tiroler, die zu Beethoven, Brahms und Co. Verbindungen hatten? Ja, die gibt es offensichtlich. Die Biografien könnten aber nicht bunter sein. Und ich habe ein Bild drauf geschaut, was eint die ganzen Männer in dem Fall. Und da sehe ich schon einige Punkte. Andererseits finde ich die 5 Lebensläufe, die könnten nicht unterschiedlicher sein, wobei alle irgendwo antreibt, dass sie sich in politisch schwierigen Zeiten trotzdem ihre Leidenschaft hingeben, nämlich der Musik. Da muss man mal die Courage dazu haben. Es gibt wahrscheinlich sicherere Jobs. Zweitens, bei alle ist Tirol der Ausgangspunkt, aber niemals der Endpunkt. Also keiner bleibt daheim. Es geht von Sterzing, Zams, Aldein, Mals, Bozen, geht es nach Wien, Paris, Graz, für manche sogar nach Monte Carlo. Und was für mich auch klar ist, im eigenen Land ist es schwierig. Du musst fast die Grenzen überschreiten, musst in die große, weite Welt und dich dort beweisen, damit du in der Heimat dann Anerkennung bekommst. Auch das, glaube ich, eint diese ganzen 5 Biografien. Und ich glaube, das ist bis heute nicht viel anders. Ja, das war mein kurzer Streifzug durch die Musikgeschichte mit der Tiroler Brille. Leider sehr männlich geprägt, aber meine Recherche hat nicht viel mehr hergegeben. Ab in die Reflexion.
Danke sehr, sehr spannend. Sehr spannend. Obwohl mir die Musik in meinem Lebensweg auch ein bisschen gestraft hat, habe ich nur 2 Namen und die Leute, also wie zum Beispiel den Gensbacher oder sowas, und den nur eigentlich peripher im Kopf. Also total spannend. Finde ich gut. Vielen Dank, diese Lücke geschlossen zu haben oder zumindest mal angeteasert.
Ja, wir haben sie noch angerissen. Also ich habe mir kurz überlegt, soll ich ein paar Arme in die Tiefe gehen? Dann haben wir das zu seiner Musikvorlesung, weil dann muss ja die Werke zerklauben und warum, so und wie. Ich fand es spannend, mal anzuschauen, was war in diesen knapp 150 Jahren denn los? Wer hat es denn geschafft? Was haben die gemacht? Was hat die angetrieben? Und das finde ich schon spannend, dass sowohl in Wien als auch in Paris Tiroler maßgeblich beteiligt waren, obwohl sie nicht die großen Namen heute sind.
Ja, absolut. Auch deine Schlussfolgerung, dass man sozusagen von Tirol ausgehen muss. Erstens, um die Reputation zu bekommen und zweitens auch sie intern in Tirol zu bekommen, der ist, glaube ich, nicht falsch, weil es wird, das gibt es wahrscheinlich auf ganz vielen Bereichen, ob in der Wissenschaft oder auch in der Kunst, wo auch immer, wird so sein, dass Tirol wahrscheinlich einfach ein bisschen zu klein war oder ist damit, weil wahrscheinlich hat man damals, ich habe eine reine Schätzung, 200.000, 300.000 Einwohner oder sowas und da hast du gar nicht die Möglichkeit, die so zu entfalten, glaube ich, als wie damals in gewissen Weltmetropolen.
Oder und das ist heute noch so, oder? Also jetzt nehme ich 2 aktuelle Beispiele her. Einmal der Manuel Lago mit seiner Hang. Gefühlt war der immer nur Treibhauskeller, dann hat er die Weltreise gemacht. Heute wird er hofiert bei allen Anlässen. Dann unser Graffiti-Künstler, der Henrix, der war ja auch, bis er nach, glaube ich, Hamburg oder Berlin gegangen ist, eigentlich immer so Off-Street und heute wird er hofiert und als Tiroler Vorzeigekünstler präsentiert. Also gefühlt musst du immer gehen, dort Erfolg haben, egal oder nicht. Hauptsache du bist mal weg und dann wirst du erst zu Hause ernst genommen. Andere Beispiele, die ich jetzt nicht nennen mag, die waren immer da und da wird so hergenommen, ja, ist halt einer von uns. Und ja, das ist schade.
Das ist aber wahrscheinlich was Menschliches, glaube ich. Ich glaube gar nicht, dass es was Tirolerisches ist, sondern das kann da, wenn du keine Ahnung, in Baden-Württemberg irgendwo im Dorf aufwachst, genauso gehen, dass sie die da nicht ernst nehmen, außer du kriegst von Dritten, in dem Fall, was weiß ich, du kriegst den Markenstempel von New York oder sowas. Wer es da drüben schafft, das ist dann wer, so quasi.
Ja, ja. Also, was aber irgendwie schade ist und auch ein bisschen eine Lehre oder eine Lektion sein kann, oder wenn ihr hört, wir haben nicht sowas wie die Salzburger Festspiele, haben wir ja gehört letztens mal, von einer bekannten Touristikerin. Dann denken wir, ja, schau mal her, was wir alles haben und bauen wir auf diesen Stärken auf. An dem Punkt sind wir immer wieder. Und das finde ich schon auch wichtig. Ich finde eben die Verantwortung, im eigenen Land tolle Bühnen zu bauen und dort zu präsentieren, was wir haben.
Absolut. Das
der Rest ist die Kür.
Ja, ja, aber das setzt immer ein gewisses Selbstbewusstsein voraus, nicht?
Ja, klar. Aber ich glaube, da passiert auch bei uns viel Schönes und Gutes. Wir haben tolle Musiker, wir haben tolle Wissenschaftler. Da können wir ruhig stolz drauf sein, ob der jetzt bei uns da macht, gerade in dieser vernetzten Welt oder woanders, ist eigentlich wurscht.
Nein, absolut. Ich bin jetzt nicht ganz so, weil Ich habe sehr oft erlebt, dass Leute eben diese Reputation nicht kriegen, sondern dass sie sich eben entweder durch so einen Auslandsaufenthalt oder weil jemand anderer das für gut empfindet, dann erst holen und nicht aus der reinen Qualität raus. Deswegen bin ich nicht so positiv, aber ich würde mir es wünschen, dass mir Tiroler...
Sorry, nicht falsch verstehen. Ich bin auch nicht positiv. Ich sehe es nur. Es wäre gut.
Ja, es wäre gut, absolut.
Ich glaube nicht, dass es so kommt.
Aber das liegt für mich ein bisschen in der Natur der Sache. In der menschlichen Natur liegt es eher.
Nein, und definitiv ist Größe das Thema. Ich war jetzt am Wochenende in Wien und das ist schon krass, also wie viele Museen es da gibt. Und zwar nicht kleine, sondern große. Aber nicht nur das, sondern wie viele es da Galerien gibt. Also gefühlt an jeder zweiten Straßenecke eine Top-Galerie, wo sich Künstler präsentieren. Das heißt, der Bereich ist einfach eine Dichte, das ist unfassbar.
Das glaube ich auch. Es ist immer eine Frage des Verhältnisses. Das heißt, viel zu dem, was dann unten rauspurzelt. Ganz egal, wenn ich 1000 super Fußballer habe, dann werden halt 20 super rauskommen. Ja, genau. Und wenn ich 1000 super Trompeter habe, dann kommen halt 20 super Weltklasse-Trompeter raus. Ich glaube, das Verhältnis haben wir immer. Wir haben aber diese 1000 Superfußballer wahrscheinlich nicht und diese 1000 Supertrompeter nicht. Die hat vielleicht die USA schon oder was weiß ich was. Und deswegen ist es auch eine Frage des Verhältnisses, was dann am Endeffekt rauskommt. Und deswegen müssen wir diese einzelnen Leute, die so exponiert super sein, die müssen wir nachher schon vor den Vorhang holen.
Absolut. Dem ist nichts hinzuzufügen. Dann schreiten wir zum Schluss. Plädoyer.
Schluss.
Naja, was mir kurz ergänzen, schon eine Frage. Gensbacher, Netzer. Also Namen, die schon irgendwas mir sagen, so im Kopf, aber eigentlich nichts. War ja auch eine Aufgabe für uns, die vor uns herzutragen und ein bisschen stolz drauf zu sein, oder? So Oper mal aufzuführen. Ja. Die kann man ja adaptieren, modernisieren, wie immer, aber trotzdem herzeigen, bevor ich zum 17. Mal Figaros Hochzeit spiele.
Es wird nur über die Fläche gehen. Eben. Es wird nur über die Bühne gehen. Wenn du sie präsent machen willst, dann muss man sie herzeigen.
Genau.
Das ist recht einfach gleich.
Ja. Ja. Das war's schon wieder.
Ja.
Wir haben es heute getan. Ich hoffe erträglich, aber ich glaube schon.
In dem Sinn, super.
Gut, schreiten wir zum letzten Punkt. Das ist immer das Ausgeplänkeln und der Blick in Experience Tirol, die Show. Läuft immer so ab, dass der Erzählende eine Frage stellen darf. Lieber Peter, wir haben gerade gehört, wir müssen hinaus in die Welt. Wo gehen wir hin mit der Experience und wie würde dann dort ausschauen?
Ja, das haben wir schon ein paar Mal angesprochen, dass die Experience ja nicht eine Geschichte ist, die jetzt nur in Innsbruck funktioniert oder nur in Tirol funktioniert, sondern die Idee war immer schon eine größere. Das heißt, eine Geschichte auf diese ganz bestimmte, immersive Art und Weise, wie es Kaufhaus Tirol passiert, zu erzählen. Und das können wir uns natürlich überall vorstellen. Das heißt, ob das jetzt eine geografische Expansion ist oder ein Thema, das sich um Persönlichkeiten oder sowas dreht, das so zu erzählen, das finde ich persönlich unglaublich spannend und deswegen ist für uns, glaube ich, Tirol nicht die Grenze, sondern wir müssen auch danach streben, eben ähnlich wie die 5 genannten Musiker, dass wir unseren Horizont ein bisschen erweitern.
Wir haben uns ja jetzt im Zuge dieses Begriffs der Immersion, haben wir uns jetzt mal das Kunstwort Immersionist selbst gegeben. Wie fühlst du dich als Immersionist und was macht das für dich aus?
Ich fühle mich gut, weil der Immersionist unter Anführungszeichen für mich viele Dinge vereint. Das heißt, im Grunde genommen geht es darum, in meiner Definition, für mich persönlich.
Es gibt halt nur unsere, ja.
Ja, in meiner persönlichen Definition geht es darum, eben diese Geschichte so zu erzählen, dass man auf unterschiedliche Disziplinen wie eben Technologie, Software, Architektur und so weiter vereint, dass es für den Besucher ein so tolles, emotionales Gesamterlebnis wird, dass er wirklich in diese Immersion im besten Sinne des Wortes eintauchen kann. Und solche Projekte zu verwirklichen, ja, das finde ich überaus reizvoll.
Ja, sehe ich auch so. Irgendwann haben wir geschrieben, wir schaffen Immersionen, sprich Räume, in denen man emotional und inhaltlich so richtig eintauchen kann. Und ich glaube, es gibt kaum eine schönere Aufgabe.
Finja.
Ein perfektes Schlusswort. Vielen Dank für die heutige Folge.
Ich sage danke.
Wir verabschieden uns bei allen Hörer-Doppelpunkt-Innen. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dann. Baba.
Ciao. Pfiat euch. Cool. Spannend. Wieder was Neues zugemacht.
Immer der Ehrgeiz.
Ja, ist super.
Ich war lang bei Sagen und dann war Winter der Schwenk.
Aber das Thema ist ja nicht verloren, oder?
Nein. Ja. Also du machst, dann ist verloren.
Nein, das passt schon. Du bist schon so ein Literat.
Musik immer noch super.